Gemeinde, liebe Besucher. Ich möchte jeden einzelnen heute ganz herzlich begrüßen. Freut mich sehr, dass wir doch heute sehr reichlich versammelt sind für das Wort Gottes und möchten jetzt, wenn ihr die Bibel dabei hast, zusammen das Wort Gottes aufschlagen. Aus dem 2. Korintherbrief lesen wir heute aus dem Kapitel 4 die ersten 6 Verse. Das ist die Seite 1300 in unserer Gemeindebibel. 2. Korinther 4, 1 bis 6. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab, wir gehen nicht mit Hindernissen um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt zeigt, die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Ich möchte auch noch beten für die Botschaft und für den Segen. Vater, wir danken dir auch jetzt für den Text, den wir zusammen betrachten dürfen, Herr, und wir wissen, dass wir nicht imstande sind, aus uns selbst heraus etwas zu erkennen, wenn es nicht durch deinen Geist uns gegeben wird. Und so bitten wir dich, Herr, erleuchte unsere Herzen, erleuchte unseren Verstand, damit wir ja verständig werden für das Wort Gottes. Bereite du selbst den Boden auf, ja, in unsere Herzen, damit wir das Wort annehmen können und es Frucht bringt. Heute oder zu deiner Zeit, wann du es bestimmt hast. Herr, wir bitten dich um Gnade zum Reden und um Gnade zum Hören. Amen. Es gibt eine Legende, die besagt, dass der Teufel eines Tages seine ganzen Werkzeuge, die er benutzt, um den Menschen anzugreifen, auf einer Auktion zum Verkauf angeboten hat. Und er hängte sie alle auf und es kamen viele Käufer, um zu sehen, welche Werkzeuge dort der Teufel verkauft. Über einem ganz bestimmten Werkzeug stand die Überschrift unverkäuflich. Und als der Teufel gefragt wurde, ja, wieso ist das Werkzeug unverkäuflich, so sagte er, weil alle Werkzeuge, die ich sonst verkaufe, können, ja, ich kann mit diesen Werkzeugen bis zu einem bestimmten Punkt den Menschen angreifen. Aber es gibt bestimmte Situationen, wo ich mit diesen Werkzeugen nicht weiterkomme. Aber mit diesem Werkzeug, welches ich nicht zum Verkauf abgebe, mit diesem Werkzeug kann ich in jede Menschenseele hineinkommen. Wenn es mit anderen Werkzeugen nicht klappt. Und dieses Werkzeug heißt Entmutigung. Und er sagt, dieses Werkzeug ist das effektivste und das hilfreichste Werkzeug. Und wenn ich mit diesem Werkzeug mir Zugang verschaffe in das Herz des Menschen, dann kann ich alles hineinbringen und dort alles reinpflanzen, was ich will. Entmutigung. Und glaube auch die Botschaft heute, warum lassen wir uns nicht, oder warum sollen wir uns nicht entmutigen lassen? Wir Menschen sind anfällig. Wir Christen und alle Menschen sind anfällig zur Entmutigung. Die Gemeindeglieder, Menschen, die einen Dienst in der Gemeinde haben, sind anfällig für Entmutigung. Sie müssen das Wort Gottes zu jeder Zeit verkündigen, zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Sie müssen für die anderen da sein, sie müssen motivieren, selbst wenn sie vielleicht eine bestimmte Zeit in ihrem Leben durchmachen, in der sie vielleicht auch in der Gefahr stehen, entmutigt zu werden.
Sie müssen Ratschläge geben. Sie müssen die Seele der anderen behüten und sich um sie sorgen. Sie müssen gerne vergeben, gerne freundlich sein und gleichzeitig gerne Kritik vertragen. Doch werden sie schwach. Vielleicht auch deswegen, weil sie nicht viele Ergebnisse sehen oder weil sie nicht viel Veränderung sehen in bestimmten Menschen. Ja, die Gemeindekinder sind anfällig für die Entmutigung. Auch Eltern, wir sind hier, die meisten Jungen, die hier versammelt sind, Eltern. Die Eltern sind anfällig für Entmutigung. Sie müssen für ihre Kinder da sein. Sie müssen sie erziehen in Liebe und in Treue Gott gegenüber. Sie müssen für sie alles tun, damit das Kind sich wohlfühlt, zum einen, aber was ganz wichtiger ist, auch besonders für uns Christen, müssen wir das Kind zu Christus führen. Und wir merken es, je älter das Kind wird, desto mehr sehen wir die Verdorbenheit, die in jedem Menschen zu finden ist. Jeder Mensch unterliegt der verdorbenen Natur durch Adam, die wir in Adam alle geerbt haben, die Erbsünde. Und wir sehen mit dem Aufwachsen unserer Kinder, dass auch die Verdorbenheit zunimmt. Und trotzdem geben wir unser ganzes Leben für einen Rebell hin. Ja. Wir arbeiten für ihn, wir putzen für ihn, wir kochen für ihn, wir gestalten sein Zimmer für ihn, so dass er sich wohlfühlt. Und oft bekommen wir als Antwort Ungehorsam, Verhöhung, Wut und Lieblosigkeit. Ich spreche nicht für alle Situationen. Natürlich ist es schön, wenn man Kinder hat und es ist eine Freude und selbstverständlich lieben die Eltern die Kinder und die Kinder lieben die Eltern. Aber dennoch merken wir von Zeit zu Zeit, dass wir da den Rebell aufziehen. Der sich nicht, der mit dem Familienleben vielleicht wollen möchte, der etwas anderes machen möchte, nicht das, was die Eltern sagen. Und ja, wir merken irgendwann mal, das ganze Leben gibst du einem Kind hin. Und es ist auch traurig, wenn das Kind dann rebelliert und nicht den Eltern folgt. Alleinstehende Menschen sind nicht geschützt vor Entmutigung. Alleinstehende Menschen, sie stehen vielleicht am Anfang des Lebens oder sie haben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung im Leben. Sie müssen sich Gedanken machen über ihre Zukunft, über die richtige Berufswahl, über den richtigen Wohnort, über die richtige Frau, über den richtigen Mann. Und alleinstehende Menschen oder Singles, ja, machen oft Fehlentscheidungen, die sie entmutigen können. Alleinstehende Menschen verbringen viel Zeit alleine. Deswegen sind sie vor Angriffen des Teufels nicht so sehr geschützt wie andere Menschen, die in Gemeinschaft zusammenkommen, die zusammen sich gegenseitig motivieren und anspornen. Auch ältere Menschen können entmutigt werden. Ältere Menschen, die ihren Körper von Tag zu Tag immer mehr spüren, jeden Knochen, die Knochen, die sie früher in ihrer Jugend niemals gespürt haben, jetzt spüren sie jeden Knochen. Sie können schlecht schlafen, sie werden immer schwächer und sie hören schlechter, sie sehen schlechter, sie sind auf Hilfe angewiesen, möchten es nicht wahrhaben und auch diese Menschen können entmutigt werden. Paulus, triumphales Leben, soll sagen. Paulus, sehr viele gute Dinge, evangelistische Dinge, die ihn sehr erfolgreich gemacht haben in seinem Dienst für Christus, gemacht hatte. Er hatte viele Gemeindegründungen hinter sich gehabt. Er hat viele Missionsreisen bewältigt. Er war mit Überzeugung aufgetreten. Sogar in Athen, auf dem Areopag, hat er mit den Philosophen dieser Welt gestritten und Christus groß gemacht, ihn verherrlicht, Gott als den einzig wahren Gott verkündigt. Er sitzt am Ende seines Lebens in einer Zelle und ihm ist klar, scheint zu Timotheus, bring mir den Mantel mit, den ich da im Voraus vergessen habe. Ihm ist kalt, er ist entrüstet, er ist völlig schwach, wartet auf seine Entfaltung. Und dennoch hat Paulus am Ende seines Lebens gesagt, ich habe den Glauben bewahrt. Von nun an liegt mir die Krone der Gerechtigkeit, nicht aber allein nur mir, sondern jedem, der die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus liebgewonnen hat. Paulus war in seinem Leben nicht entmutigt. Und was ist das Rezept? Was hatte Paulus in seinem Leben gemacht, dass er nicht entmutigt wurde? Und genau darauf antwortet uns heute der Text. Wenn wir den Text einfach ganz kurz anschauen, in Vers 1 lesen wir, Paulus sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. In Vers 8 lesen wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Und dann auch in Vers 16, die gleichen Worte wie Vers 1. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Dieser Ausdruck, der am Anfang, Vers 1 und Vers 16 verwendet wird, ist wie ein Rahmen. Um die Gründe, warum Paulus sich nicht hat er entmutigen lassen. Er erklärt in diesen Versen, was der Grund ist, warum, woran hat er sich gehängt? Was hat er zu deiner Seele gesprochen, als er in der Gefahr stand, entmutigt zu werden? Wir geben viele vielleicht teure Ratschläge unseren Mitmenschen, wenn sie entmutigt sind. Aber wenn wir selbst entmutigt sind, was sprechen wir zu unserer Seele? Paulus gibt uns hier sechs Gründe oder sechs Begründungen, warum er sich hat nicht entmutigen lassen. Wir möchten heute diese sechs Begründungen anschauen. Als erstes aber zunächst die Definition, Entmutigung. Ich meine, das ist für uns alle ein Begriff, das benutzen wir heute auch überall, wo wir uns befinden, auf der Arbeit, überall kann man entmutigt werden. Entmutigung heißt nichts anderes wie das Herz zu verlieren, zweifelnd zu sein, zu ermatten, aufgeben zu wollen. Ja? Entmutigung, das heißt keinen Mut zu haben, etwas zu tun, keinen Mut zu haben, nach vorne zu gehen, kraftlos zu sein. Und das Wort stammt aus einer Wortgruppe, das mit etwas Bösem verbunden ist, mit etwas Sündigem. Mit anderen Worten, es ist von Gott aus gesehen Sünde, entmutigt zu werden. Wenn wir uns entmutigen lassen, geben wir der Sünde Raum. Und warum ist es Sünde? Weil die Entmutigung uns die Freude in Christus raubt, zu der Gott uns befiehlt. Entmutigung, sie wühlt uns aus, sie raubt uns die Kraft, sie raubt uns das, was Christus uns geschenkt hat. William Worth, ein Missionar in England im 18. Jahrhundert, er sprach einmal sehr weise Worte über die Entmutigung. Ich möchte ihn hier zitieren. Er sagte, Entmutigung ist Unzufriedenheit mit der Vergangenheit, Abneigung gegen die Gegenwart und Misstrauen gegenüber der Zukunft. Es ist Undankbarkeit für den Segen von gestern, Gleichgültigkeit gegenüber den Möglichkeiten von heute und Unsicherheit in Bezug auf Stärke für morgen. Es ist Unwissenheit über die Gegenwart von Schönheit, Unbekümmertheit um die Bedürfnisse unserer Mitmenschen und Unglaube an die Verheißungen der alten Zeit. Und zum Schluss sagt er, es ist Ungeduld in der Zeit, Unreife des Denkens und Unhöflichkeit gegenüber Gott. Paulus sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Ja, was ist Paulus? Wieso lässt du dich nicht entmutigen? Und Paulus sagt als erstes, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Das Wort darum spielt darauf an, was Paulus vorher sagte. Wir haben das letzte Mal, als wir das dritte Kapitel betrachtet haben, darüber nachgedacht. Es geht um die Herrlichkeit des neuen Bundes. Und im neuen Bund haben wir gesehen, wie das Evangelium jetzt im Herzen des Menschen wirkt. Wie Christus durch seinen Geist in unser Herz gekommen ist und wie er uns dazu treibt, aus uns fähige Menschen macht, die dem Evangelium nachrennen, die das Gesetz Gottes erfüllen, nicht aus ihrer eigenen Fähigkeit heraus, sondern durch die Kraft Gottes. Paulus hat sehr viel und sehr ausführlich darüber geschrieben, dass es im neuen Bund wahre Veränderungen gibt. Im neuen Bund gibt es wahre Hoffnung. Im neuen Bund werden die Menschen wirklich zu Christen, die Christus nachhören und die ihn suchen und die ihn lieben. Und deswegen sagt Paulus, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil der neue Bund herrlich ist. Das ist die erste Begründung. Paulus, er war als Pharisäer unter dem Gesetz Mose. Und er lebte in diesem Gesetz und dachte, dass indem er das Gesetz erfüllt, wird er vor Gott angenommen. Er hat Gott gesucht durch das Erfüllen des Gesetzes. Er wollte von Gott angenommen werden, indem er sich an Gebote hält und wollte das als seine Grundlage für die Rettung sehen. Aber eines Tages, als Gott ihm begegnete, den Weg nach Damaskus, sagt Paulus in Philipper 3, dass er alles, die ganzen Begründungen, die ganzen Triumphe in dem Gesetz Gottes nachzueifern, hat er alles für Dreck geachtet, um der Erkenntnis willen Jesu Christi, seines Herrn. Paulus wurde erdrückt unter der Last des Gesetzes. Er hat gespürt, was es heißt, das Gesetz erfüllen zu wollen, aber es nicht zu können. Und er hat durch diese Eifrigkeit gemerkt, dass das Gesetz nichts anderes tut, als ihn zu töten. Wir haben das letzte Mal das angeschaut. Das Gesetz spricht darüber, was Gott verlangt. Aber das Gesetz gibt keinem die Kraft dazu, es zu tun, was Gott verlangt. Und jetzt wurde Paulus ermutigt in dem neuen Bund. Weil er die Überzeugung hatte, dass der neue Bund wirklich, in dem neuen Bund werden Menschen wirklich vergeben. In dem neuen Bund werden die Menschen wirklich vor Gott angenommen. Und Paulus sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Weil der neue Bund herrlich ist. Wenn du das Wort Gottes liest, wenn du eine Predigt hörst, wozu liest du das Wort Gottes? Oder wozu hörst du eine Predigt? Wozu machst du dir Gedanken über das Wort Gottes? Vielleicht einfach um ein religiöses Ritual zu erleben. Ja, ich habe heute das Wort Gottes gehört, aber ich habe heute ein Kapitel in der Bibel gelesen, dass du dich besser fühlst, dass du einfach etwas abgehakt hast und gesagt hast, ja, ich habe etwas Gutes getan. Oder liest du das Wort Gottes und kommst du in die Gemeinde, um das Wort Gottes zu hören, weil du den neuen Bund, den du im Neuen Testament findest, so herrlich findest, weil du erkannt hast, dass im neuen Bund es wahre Veränderung gibt. Mit welchen Hintergedanken machst du die Bibel auf, wenn du die Bibel liest? Bist du in diesem Moment davon überzeugt, dass das Wort Gottes im Begriff ist, dich hier und jetzt zu verändern, aus dir einen neuen Menschen zu machen? Wie würde das Wort Gottes dich beschreiben? Launisch, überheblich, prahlerisch, streitsüchtig. Und glaubst du, dass wenn du das Wort Gottes aufschlägst und es liest, dass das Wort Gottes in dein Herz eingreift und aus einem launischen Menschen einen freundlichen, einen fröhlichen Menschen macht? Aus einem streitsüchtigen, einen friedend stiftenden Menschen? Wenn du das nicht glaubst, oder wenn du das Wort Gottes liest, einfach um ein schönes Gefühl zu haben, dann bist du der Entmutigung ausgesetzt. Früher oder später wirst du unter dieser Last zerbrechen. Paulus sagt zweitens, wir lassen uns nicht entmutigen, wir lesen weiter in Vers 1, Kapitel 4, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. In anderen Worten, Paulus sagt, wir lassen uns nicht entmutigen, weil Gott barmherzig ist, weil seine Barmherzigkeit für uns ist. Wir bekommen Barmherzigkeit. Auf jeden Fall nicht der Mensch, der Barmherzigkeit bekommt. Weil barmherzig, in dem Wort barmherzig, steckt etwas drin, dass dieser Mensch eigentlich bestraft werden muss. Erbarmung bekommt ein Mensch, der eigentlich bestraft werden muss. Das heißt, Gott ist barmherzig gegenüber den Menschen, die eigentlich eine Strafe verdient haben. Aber Paulus sagt, wir werden nicht entmutigt, weil Gott mit uns barmherzig ist, weil er mit seiner Barmherzigkeit über uns ist. Ja, wir haben diesen Dienst zu predigen, diesen Dienst, die Kinder zu erziehen, diesen Dienst, als ein Zeuge unter den Nachbarn zu sein, als ein Zeuge auf der Arbeit zu sein, nicht aus unseren Fähigkeiten herausgekommen. Wir selbst in uns sind nicht fähig. Wir haben diesen Dienst gemäß der Barmherzigkeit Gottes bekommen. Und genauso wie du nichts tun konntest, um von Gott Barmherzigkeit zu bekommen, genauso kannst du auch jetzt nichts tun, um die Barmherzigkeit Gottes zu verlieren. Die Barmherzigkeit Gottes hängt nicht an deinen Werken oder an den Dingen, die du tust. Und deswegen sagt Paulus, wir werden nicht entmutigt, weil Gott barmherzig mit uns ist. Drittens, wir lesen im Vers 2. Sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Paulus sagt, wir lassen uns nicht entmutigen, weil der neue Bund herrlich ist, weil Gottes Barmherzigkeit über uns ist und weil wir ein reines Herz bestreben zu bewahren. Paulus sagt, ich habe kein geheimes Leben. Er hat nichts zu verheimlichen gehabt. Und Paulus, man bedenke, früher war ein Pharisäer. Ein Pharisäer ist ein Spezialist, ein heiliges Leben zu führen. Er war ein Spezialist außen. Jesus sagt, von außen seid ihr wie getünchte Gräber. Aber innen voller Totengeweih und Unreinheit. Ja, im alten Israel hat man ja, die Grabstätte, die nicht im Boden lag, sondern in so Felsen hineingehauen worden sind, hat man zwischen diesen grünen Bäumen, zwischen den Büschen, einfach von außen mit einer weißen Farbe gestrichen, getüncht. So dass jeder Mensch gesehen hat, okay, das ist weiß, also da dürfen wir nicht rein, weil da innen drin alles voller Totengeweine ist. Es ist unrein. Und Jesus sagt, ihr Pharisäer, ihr seid so. Außen hat man den Anschein, dass ihr rein seid. Aber innenwendig seid ihr voller Totengeweine und Unreinheit. Paulus sagt, nein, ich habe kein geheimes Leben mehr. Ich habe nichts zu verheimlichen. Welche verborgenen Sünden haben wir heute zu tun? Wenn unser Herz jetzt wie ein Film von der Leinwand von allem gesehen wird, dann werden wahrscheinlich viele von uns sich in Grund und Boden schämen. Und vielleicht denkst du, dass du die Sünde wie eine Portion in deinem Herzen in dieser ganz bestimmten Portion halten kannst, sodass es niemand rausbekommt, sodass es niemand weiß. Und du lebst vielleicht in heimlichen Begierden, heimlichen Sünden, von denen du nicht lassen kannst und sagst, ja, solange es keine Tat ist, habe ich nicht gesündigt. Jesus lehrt etwas anderes. Jesus lehrt auf der Bergpredigt, dass das Gesetz Gottes nicht einfach nur eine äußere Frömmigkeit von uns fordert. Jesus zeigt ganz gut auf, dass es um das Herz geht. Es ist um das Herz geht. Deswegen sagt er, es steht geschrieben, oder es ist gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, hat, also mit Lust, hat mit ihr im Herzen die Ehe gebrochen. Die Heiligkeit, die im Herzen ist, kommt irgendwann mal zum Außen, nach außen. Jesus lehrt es auch in Matthäus 15 und in Markus 7, dass das Herz die Quelle des Bösen ist. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mordlust, Hass und so weiter, Zwietracht. Das, was im Herzen ist, das kommt nach außen. Und wenn du im Herzen geheime Sünden hegst, dann kann vielleicht hier das ganze Leben niemand davon erfahren. Aber wenn du im Herzen diese geheimen Sünden hast, dann wirst du früher oder später entmutigt werden. Es ist schwer, ein Heuchler zu sein. Das wirst du früher oder später nicht erfahren können. Im Psalm 19, Vers 13. Lesen wir die folgenden Worte. Verfehlungen. Wer kennt sie? Sprich nicht los von denen, die verborgen sind. Ein Wunsch eines Menschen, der genau versteht. Ja, Verfehlungen, wer kennt sie? Wahrscheinlich niemand in meinem Umkreis. Es gibt Verfehlungen, die verborgen sind. Aber er hat das Bedürfnis. Er hat das Bedürfnis, dass Gott ihn davon reinigt, dass er sein Herz reinigt. Und deswegen sagt Paulus, wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir danach bestrebt sind, unser Leben reinzuhalten, vom Herzen aus. Viertens, wir lesen im Vers 2 weiterhin, wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes. sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Paulus sagt viertens, wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir danach streben, dem Wort Gottes gegenüber treu zu sein. Jeder, oder vielleicht erkennen einige von uns das Gefühl, ja, so eine Situation, wo man mit Menschen über das Wort Gottes spricht, über die tollen Lehren, die in der Schrift verborgen sind und die wir mit den Menschen besprechen. Und plötzlich merkt er, was das Wort Gottes eigentlich sagt. Sei es zum Beispiel das Thema Erwählung. Was? Die Erwählungslehre besagt, dass Gott nicht alle erwählt? Dass Menschen sind, die verloren gehen? Was ist das für ein Gott? Das ist doch kein Gott der Liebe, das ist ein Tyrann. Und in solchen Situationen sind wir vielleicht dazu geneigt zu sagen, nein, ja, aber es ist nicht so gemeint. Mein Gott ist eigentlich ein Gott der Liebe. Und ja, schau mal, lass uns einfach über den Gott der Liebe sprechen. Und es ist angekommen spät. Oder andere Situationen, wo das Wort Gottes, ja, wo es im Alten Testament darüber heißt, dass Gott Menschen tötet. Ja, was haben wir zu verbergen? Das Wort Gottes spricht für sich selbst. Wir müssen das Wort Gottes nicht weich machen. Wir müssen das Wort Gottes nicht annehmbar machen. Paulus sagt im Hebräerbrief, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Weil viele sagen, im Alten Testament ist Gott ein Gott des Hasses und im Neuen Testament ist Gott ein Gott der Liebe. Und Paulus sagt, nein, auch unser Gott ist im Neuen Testament ein verzehrendes Feuer. Dass er ein Gott der Liebe ist, ist keine Frage. Aber genauso ist er auch ein Gott, der zürnt. Von dem es heißt im Neuen Testament, dass alle, die nicht an ihn glauben, auf ihnen bleibt der Zorn Gottes. Sie sind dem Zorn Gottes ausgesetzt. Und wir werden dem Wort Gottes nicht treu gegenüber sein, wenn wir das verschweigen. Das Wort Gottes spricht für sich selbst. Das Wort Gottes hat in sich selbst Kraft. Wir müssen ihm keine Kraft von uns damit geben. Und Paulus sagt, wenn ich das Wort Gottes verfälschen würde, wenn ich dem Wort Gottes gegenüber untreu wäre, dann wäre ich entmutigt. Weil früher oder später wird der Mensch mit ihm gestellt sehen und dann wird er verstehen, er hat an einen anderen Gott geglaubt. Und er wird sich vielleicht auch diesen Gott absagen, bewusst und ja, verständlich. Wir müssen verstehen, dass wenn wir das Wort Gottes predigen, wenn wir mit dem Wort, über das Wort Gottes mit unseren Verwandten sprechen, mit unseren Kindern, mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen, dann ist das Wort Gottes für die einen ein Geruch zum Tod und für die anderen ein Geruch zum Leben. Aber Paulus sagt, nein, wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir bestrebt sind danach, dem Wort Gottes gegenüber treu zu sein. Dann lesen wir den fünften Grund in Vers 3 bis 5. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Die fünfte Begründung, warum sich Paulus nicht entmutigen lässt, weil er nicht für das Ergebnis seines Dienstes verantwortlich ist. Wir dürfen uns nicht davon entmutigen lassen und davon überzeugt sein, dass wir nicht für das Ergebnis unseres Dienstes verantwortlich sind. Das ist ein Wort vielleicht an die Prediger. Wir dürfen als Prediger nicht entmutigt werden, weil wir denken, dass es von uns abhängt, was oder wie ein Mensch verändert wird. Überlegt es euch mal, wenn es von uns abhängen würde. Wie schrecklich wäre es? Wie schrecklich? Wir können es nicht mehr schlafen. Wir müssen jedes Mal denken, hier habe ich gar nichts gesagt. Da habe ich zu wenig gesagt. Hier hätte ich noch viel anders sprechen können. Hier hätte ich vielleicht lieber nichts sagen können. Weil der Mensch dadurch einfach weggegangen ist, vielleicht von dem Wort Gottes. Das wäre schrecklich. Paulus sagt, wir lassen uns nicht entmutigen. Weil das Evangelium ist verhüllt, weil der Gott dieser Weltzeit, das ist der Teufel, auch wenn hier der Ausdruck Gott verwendet wird, das meint hier nicht Gott. Das meint hier den Teufel. Er ist der Gott dieser Weltzeit. Oder eine andere Übersetzung sagt, der Gott dieses Zeitalters. Ja, der Teufel hat Macht. Jesus nennt den Teufel den Fürst dieser Welt. Petrus sagt von dem Teufel, er ist ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und sein Ziel ist es, zu rauben, zu töten und zu verderben. Und Paulus sagt, wenn unser Evangelium verhüllt ist, nicht weil die Fähigkeit, weil du die Fähigkeit in dir selbst, das Herz eines anderen zu ändern, verloren hast, sondern weil der Gott dieser Weltzeit seine Sinne verblendet. Und weil er das Licht, das herrliche Licht des Evangeliums nicht sieht. Und auch davon dürfen wir uns nicht entmutigen lassen, weil er sagt hier, wenn aber etwas bleibt, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Es ist bei denen verhüllt, die verloren gehen. In der Grammatik ist dieses Wort verloren gehen ein Partizip Präsens, also eine Mischung aus einem Adjektiv und einem Verb. Und es geht um die Gegenwartsform. Es geht nicht um den bestimmten Schluss. Paulus sagt hier nicht, das Evangelium ist für die Menschen verhüllt, die verloren gehen und die deren Ende schon geschlossen ist. Nein, es spricht über jetzt, über die Gegenwart. Es geht um die Zeitform Präsens, die Gegenwart. Die Menschen sind im Begriff, verloren zu werden. Das heißt nicht, dass sie jetzt verloren gehen, weil sie noch am Leben sind. Solange ein Mensch am Leben ist, so besteht Hoffnung für ihn. Solange ein Mensch am Leben ist, so dürfen wir zu ihm reden, so dürfen wir über Christus, über ihn, mit ihm sprechen. Solange besteht Hoffnung für ihn, dass er gerettet wird, weil auch wir, sagt Paulus an anderer Stelle, waren tot in Übertretungen und Sünden. Aber Gott hat sich unser erbarmt. Gott hat sich unser angenommen. Und Gott hat uns gerettet. Und so besteht auch für diese Menschen, ja, die jetzt im Begriff sind, momentan verloren zu gehen, aber die noch nicht verloren sind. Und deswegen, sagt Paulus, lassen wir uns nicht entmutigen. Ein Wort auch an die lieben Eltern. Liebe Eltern, ihr seid nicht für das Resultat eures Kindes verantwortlich. Jeder Elternteil wünscht sich, dass die Kinder in gleichen Fußstapfen wie wir als Kinder Gottes hineingehen, dass sie genauso Christus lieb gewinnen, dass sie genauso Christus nachfolgen und dass sie genauso ihr Leben Christus geben, dass sie den Sinn ihres Lebens in Christus sehen. Lassen wir uns entmutigen, wenn wir unsere Kinder anschauen und merken, wir möchten nichts mit dem Glauben zu tun haben. Oder lassen wir uns entmutigen, weil wir auf uns schauen, auf unsere Methoden und denken darüber nach. Was habe ich falsch gemacht? Ich hätte dieses niemals erlauben dürfen. Ich hätte hier anders handeln müssen. Warum habe ich damals das so und so getan? Was habe ich aus meinem Kind gemacht? Paulus sagt, nein, wenn du das tust, dann wirst du entmutigt werden. Das Resultat hängt nicht von dir ab. Denke an den Seemann, über den Jesus gesprochen hat. Ein Seemann ging auf, um zu sehen. Und indem er sehte, fiel einiges auf den Weg, etwas auf den steinigen Boden, unter die Dornen und auf guten Boden. Nun, der Seemann war nicht verantwortlich für den Boden. Er war verantwortlich für die Saat. Er hat gesät. Du als Vater oder als Mutter, du als Prediger, du als ein Zeuge Christi, du als Missionar oder wer immer du auch bist nicht für das Resultat deines Segens verantwortlich. Das ist Gott. Maße dich nicht an, das für dich zu beanspruchen, was allein Gott zusteht. Und wenn du entmutigt wirst, maße dich an, Gott zu sein, der allein das Herz verändern kann. Paulus sagt, nein, wenn das Resultat von mir abhängen würde, so wäre ich entmutigt. Aber er sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil eben das Resultat nicht von uns abhängt. Wir predigen so lange, wie Gott uns berufen hat zu predigen. Wir sprechen zu unseren Kindern, solange er uns berufen hat, zu ihnen zu sprechen. Und selbst wenn wir jeden Tag die gleichen Worte wiederholen müssen, Gott hat uns dazu berufen. Mache es, tu es. Du bist der Seemann. Du bist nicht der Fruchtbringende. Das ist Gott. Er wird die Frucht des Geistes in uns und auch in unseren Kindern und auch in anderen Menschen hinzubringen, wenn er möchte, wenn die Zeit dazu kommt und dazu herangeht. Und so sagt Paulus, wir lassen uns nicht entmutigen, weil der neue Bund so herrlich ist, weil im neuen Bund das wahre Veränderung. Er sagt weiter, wir lassen uns nicht entmutigen, weil Gottes Barmherzigkeit über uns ist. Nicht gemäß unserer Fähigkeit, sondern gemäß der Barmherzigkeit Gottes. Er sagt weiter, drittens, wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir danach bestrebt sind, ein reines Herz zu bewahren. Viertens, wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir danach streben, dem Wort Gottes gegenüber treu zu sein. Und wir lassen uns auch nicht entmutigen, weil wir nicht für das Ergebnis unseres Dienstes verantwortlich sind. Und jetzt kommen wir zu der sechsten Begründung. Lesen wir in Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Paulus sagt, wir lassen uns nicht entmutigen, weil Gott uns seine Herrlichkeit gegeben hat, Christus zu erkennen. Weil er uns die Herrlichkeit Christi zu erkennen gegeben hat. Deswegen lassen wir uns nicht entmutigen. Und wenn du entmutigt bist, auf welcher Grundlage auch immer, sei es auch durch, jetzt wenn die Schule beginnt, dass unsere Kinder da noch mehr angestrengt werden müssen in verschiedenen Testen und so weiter. Lass uns entmutigt. Paulus sagt, ja, dann siehst du nicht die Herrlichkeit Christi in diesem Moment. Wir lassen uns nicht entmutigen, weil uns seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Christi von Gott geoffenbart wird. Und das ist die größte Grundlage, die Paulus uns hier gibt im Text. Wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir erkannt haben, wie herrlich Christus ist. Dieser Text, ich hoffe, du hast darauf geachtet, ist durchtränkt mit Christus. Er ist durchtränkt mit Christus. In Vers 4 lesen wir, dass er spricht über das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus. Wer Gottes Ebenbild ist. In Vers 5 bekräftigt er und sagt, wir verkündigen Christus Jesus. Und dann sagt er weiter in Vers 5, warum verkündigen wir Christus Jesus? Um Jesu willen. Wir verkündigen Christus um Christi willen. Weil er so herrlich ist. Und jetzt in Vers 6 spricht er, wir verkündigen oder wir lassen uns entmutigen, weil wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi erkannt haben. Verstehst du, die gute Nachricht, das Evangelium, die gute Botschaft, wie man sie auch nennt, ist nicht einfach, dass wir von dem Zorn Gottes gerettet werden, dass wir gerechtfertigt wurden und nun nicht mehr in die Hölle, sondern in den Himmel kommen. Ja, und jetzt haben wir das Ziel erreicht, das ist die frohe Botschaft, alles ist gut. Das ist ein Teil der guten Botschaft. Im Evangelium geht es nicht einfach darum, dass der heilige Gott unheilige Menschen erlöst und mit sich selbst versöhnt. Der Kern des Evangeliums ist die Herrlichkeit Christi. Das macht Paulus hier deutlich. Das ist eine der schönsten Aussagen über die Definition des Evangeliums. Er spricht hier zweimal über das Evangelium und bezieht das Evangelium nicht auf irgendwelche Tatsachen. Natürlich hat Christus für uns gelitten am Kreuz und ist gestorben, um uns ja, stellvertretend von Gott zu erlösen. Ja, oder stellvertretend die Strafe zu tragen und uns zu erlösen. Natürlich wurden wir mit Gott versöhnt, wenn wir an Gott glauben. Natürlich haben wir Frieden mit Gott. Das sind alles Bestandteile des Evangeliums. Aber der Kern des Evangeliums ist die Herrlichkeit Christi. Das Evangelium führt uns zu einer Person. Nicht einfach nur zu Tatsachen, die geschehen sind, sondern das Evangelium führt uns zu einer Person. Und die Person ist Jesus Christus selbst. In der Stellvertretung siehst du die Herrlichkeit Christi. In der Sühnung siehst du die Herrlichkeit Christi. In der Erlösung siehst du die Herrlichkeit Christi. In der Vergebung deiner Schuld siehst du, wie herrlich Christus ist. Das Evangelium besteht nur in Christus. Und deshalb ist es herrlich. Es ist nicht getrennt von Christus. Er ist das Zentrum des Evangeliums. Die Herrlichkeit Christi, die im Erlösungswerk gesehen wird, das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Außer wir lassen uns nicht entmutigen, weil Gott in uns, in unseren Herzen, das Licht geschaffen hat. Wir haben es heute schon gelesen, als Gott bei der Schöpfung tätig war. Und wie Gott das erste Mal gesprochen hat. Es werde Licht. Und es war Licht. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und die Schöpfung, sie zeigt auf unsere Finsternis im Herz. Auf unserem Herz, der voller Finsternis ist. Und Paulus, er nimmt das Beispiel von der Schöpfung Gottes, als er das Licht schuf und das Licht von der Finsternis schied, dass er genau das Gleiche geistlich in deinem und meinem Herzen tun kann. Und es bei vielen getan hat. Paulus sagt, lass uns deswegen nicht entmutigen. Weil unser Herz voller Finsternis war. Es war voller Selbstsucht, es war voller Selbstliebe. Wir gingen in die Irre und suchten nach einem Lebenssinn in der Arbeitsstelle. Und suchten nach einem Lebenssinn in dem Ehepartner. Und suchten nach einem Lebenssinn in den Kindern. Oder in etwas anderem, im Urlaub fahren oder in einem schönen Haus. Paulus sagt, es war Finsternis. Gott hat in unseren Herzen Licht werden lassen. Er hat in unserem Herzen gesagt, es werde Licht. Und plötzlich ist in unserem Herzen das Licht aufgeleuchtet. Nicht, dass es nicht wir selbst sind, nein, das ist Christus. Er spricht über Christus. Wir lesen in Johannes Evangelium Kapitel 1, dass Christus als ein Licht in die Finsternis kam. Ja, und viele haben es noch nicht begriffen. Sie sind in der Finsternis geblieben. Sie sind von dem Licht geflohen, weil sie das Licht nicht ertragen können. Wenn wir in einem Raum, in einem dunklen Raum, das Licht einschalten, so weicht die Finsternis. Die Finsternis ist nichts anderes wie Abwesenheit von Licht. Aber Paulus sagt, wir lassen uns nicht entmutigen, weil Gott zu unseren Herzen gesagt hat, es werde Licht. Es liegt in der Natur Gottes, Licht hervorzubringen. Und weil er Licht ist und in ihm keine Finsternis ist, überall wo Gott ist, da ist Licht. Überall wo Gott Leben schafft, da ist Leben, da entsteht Leben. Und da, deswegen lesen wir auch in Apostelgeschichte 17, in Gott leben, weben und sind wir. Dass du jetzt lebst, dafür bist nicht du verantwortlich, nicht dein Herz, das schlägt natürlich. Das ist ein Mittel, das Gott gebraucht, aber die Verantwortung, dass du jetzt dich bewegst, lebst, ist in Gott zu suchen. Wir leben, weil wir in Gott leben, weil Gott uns Leben gegeben hat. Warum fliehst du vor dem Licht? Wenn du von dem Licht fliehst, so bleibt nichts anderes wie ein dunkles Zimmer, Finsternis. Und dann sagt Paulus, ist Entmutigung vorprogrammiert. Aber wir lassen uns darum nicht entmutigen, weil Gott das Licht in unser Herz geschaffen hat. Und plötzlich wurde es hell. Und wen sehen wir da? Wir sehen Christus. Wir sehen Christus. Er sagt, im Angesicht, wir sehen die Herrlichkeit Gottes, im Angesicht Jesu Christi. Wir haben verstanden, was der Sinn des Lebens ist. Es ist Christus. Wir haben verstanden, warum Paulus sagt, dass Leben ist für mich Christus. Wenn ich mein Leben mit einem Sinn den Sinn meines Lebens mit einem Wort beschreiben sollte, wäre es Christus. Und deswegen habe ich Lust abzuscheiden und für Christus zu sein. Aber es ist notwendig, dass wir noch bleiben, solange Gott uns Leben gibt, um ein Zeugnis für Gott zu sein. Es ist nicht wir, die das Licht, es sind nicht wir, die das Licht geschaffen haben, sondern es ist Gott. Es ist das Blut Christi, das für uns vergossen wurde am Kreuz. Es ist der Leib Christi, das am Kreuz gebrochen wurde. Es wurde entzweit mit diesem Speer an einer Stelle, wo Blut und Wasser vergossen sind. Und Jesus war in der Zeit schon tot. Vorher hat er gesagt, in deine Hände, Vater, übergebe ich meinen Geist. Und er verschwand. Aber er blieb nicht im Grab. Er blieb nicht im Grab, er ist auferweckt. Und weil Christus auferstanden ist, wir haben das letzte nur noch darüber erinnert, schafft er heute neues Leben. Und er kann auch heute, hier und jetzt, deinem Herz das noch alle Finsternis wegsteckt. Licht weg. Weil Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und so sagt Paulus, das sind 6 Gründe, die ich dir gebe, warum ich in meiner alten Zelle, in meiner kalten Zelle, wo mir kalt war, auf meine Hinrichtung wartete und dennoch den Glauben bis zum Ende bewahrt habe. Und möge Gott uns helfen, dass wir ebenso wie Paulus uns nicht entmutigen lassen durch keine Situation auf dieser Erde, die uns hier begegnet, sondern dass wir Christus schauen, die Herrlichkeit des neuen Gottes, auf unser Herzen, auf unsere Treue dem Wort Gottes gegenüber, auf das Resultat des Evangeliums, das von Gott abhängt, in ihm die Hoffnung sehen und weil Gott in unserem Herzen liegt, hat werden lassen. Ihm sei die Ehre. Amen. Ich möchte schließen mit dem Gebet. Vater, wir danken dir, dass du ja nicht nur in dieser ersten Schöpfung, wo du die Erde und den Himmel geschaffen hast, so wie wir lesen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, so lesen wir von der zweiten Schöpfung, dass du auch das Licht in unserem Herzen hast geschaffen. Durch dein Wort, durch deine Gnade, durch die Barmherzigkeit hast du aus uns Diener und Zeugen des neuen Bundes gemacht. Es liegt nicht an unserer Fähigkeit, allein an deiner Barmherzigkeit. Er hilft uns doch, dass wir, abgesehen von allen Situationen, die uns begegnen und die uns erwarten, wir wissen nicht, was noch kommt, aber hilf uns, Herr, mehr auf dein Wort zu schauen. Hilf uns mehr davon überzeugt zu sein, dass das Wort uns hier und jetzt im Begriff ist, zu verändern. Schaffe in uns das Licht und vertreibe die Finsternis. Das bin in dem Namen Jesu und zu deiner Ehre. Amen.